obgleich du zuvor, das heißt vor dem Koran, wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Was heißt unachtsam? Gemeint ist, und manche Leute verstehen das falsch, genauso wie es in Surat Ad-Duha heißt, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Dal ist jemand, der nicht den Weg kennt. Ist jemand, der den Weg nicht kennt. In der Fatiha übersetzt mit die Irregegangenen oder die Irregehenden. Und diese Bezeichnung ist für den Propheten sallallahu alaihi wasallam vor der Offenbarung korrekt, weil Allah sagt es im Koran. Und auch hier sagt er, in kuntum min qablihi la min al-ghafilin. Aber manche Leute verstehen darunter, dass er, wal'iyadu billah, hasha, Kafir gewesen sein soll. Und das ist natürlich falsch. Unser Prophet alaihi salatu wassalam war niemals ein Kafir und er war auch niemals ein Mushrik. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam war immer ein Muwahhid. Das heißt, er hat immer nur an einen einzigen Gott geglaubt und auch nur einen einzigen Gott angebetet. Die Unachtsamkeit war hinsichtlich der Art und Weise, wie man diesen Tawhid umsetzt. Wie soll man beten? Wie soll man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern? Das ist, was er sallallahu alaihi wasallam nicht gewusst hat und auch nicht hätte wissen können. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala sagt es ihm. Denn wenn ein Muslim glaubt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich glaube, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Tayyib. Weiß er dadurch, wie er Allah anzubeten hat? Kann er nicht wissen. Er kann nicht wissen. Und deswegen muss man ihm erstmal sagen, hör mal zu, auch wenn er den gesamten arabischen, das gesamte arabische Wörterbuch auswendig kann, er wird nicht wissen, was es bedeutet, konkret an einen Ilah zu glauben und ihn alleine anzubeten. Er weiß es nicht. Weil er muss erstmal wissen, was sind denn die Formen der Ibadah überhaupt? Was sind denn die Formen der Anbetung überhaupt? Und dann weiß er, okay, diese darf ich nur Allah widmen. Okay? Und deswegen ist auch passiert, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, nachdem sie den Islam angenommen haben, zum Beispiel geschworen haben bei ihren eigenen Vätern, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat, das dürft ihr nicht machen. Das ist eine Form von Schirk, macht das nicht. Okay? Das heißt, unachtsam hinsichtlich dieser Geschichten, unachtsam hinsichtlich des Koran und so weiter und so fort. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, oh mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Yusuf alayhi salatu wassalam ist einer der Propheten Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diese Geschichte, die Allah hier offenbart hat, ist ein Beweis für die Nubuwa von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuwa ist das Prophetentum. Ist ein Beweis. Denn er sallallahu alaihi wasallam hätte die Geschichte nicht wissen können, es sei denn, man hat es ihm erzählt. Und diesen Moment, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Geschichte von Yusuf erzählt, hätte irgendein Jude oder Christ auftauchen können und sagen können, hört mal zu Leute, ich bin derjenige, der ihnen diese Geschichte erzählt hat. Mit diesen Details hätten sie machen können. Aber wenn es jemanden gegeben hätte, aber es gab ja niemanden. Es gab ja niemanden, sodass er hätte behaupten können, denn auch die Araber, auch wenn manche von ihnen ungläubig waren, Ehrlichkeit ist immer noch ein hohes Gut gewesen. Ja, auch damals war Ehrlichkeit ein hohes Gut. Als Yusuf a.s. zu seinem Vater sagte, Tayyib, wer ist Yusuf und wer ist sein Vater? Yusuf a.s. ist der Sohn von Ja'qub. Und Ja'qub ist der Sohn von Ishaq. Und Ishaq ist der Sohn von Ibrahim a.s. Und deswegen sagte der Prophet s.a.w. Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim يوسف بن يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim oder besser gesagt Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Und die zweite Überlieferung, also auf Deutsch heißt es übersetzt, er ist der Edle, Sohn eines Edlen, Sohn eines Edlen, Sohn eines Edlen. Josef ist der Sohn von Jakob, der Sohn von Isaac und der Sohn von Abraham. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Akramun Nasi Yusuf, Nabiyullahi ibn Nabiyillah ibn Nabiyillah ibn Khalilillah. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, der edelste aller Menschen, gemeint ist also von der Abstammung her, ja, edelste aller Menschen ist Yusuf. Er ist ein Prophet Allahs, Sohn eines Propheten Allahs, Sohn eines Propheten Allahs, Sohn des Khalilullah. Khalilullah ist Ibrahim alayhi salatu wasalam und Khalil ist wie der Freund, aber ein ganz besonderer Freund. Deswegen sagt man öfter, der ein inniger Freund. Also ein sehr enger Freund. Tayyib. Yusuf sagte zu seinem Vater, sein Vater also Ya'qub alayhi salatu wasalam. Aber Yusuf zu diesem Zeitpunkt war noch kein Prophet. Okay? Yusuf zu diesem Zeitpunkt war noch ein Kind. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, oh mein Vater, ich sah 11 Sterne. Dieses Sehen war kein Sehen mit den Augen, sondern das war ein Sehen im Traum. Und der Beweis ist die darauf folgende Aya. Denn Ya'qub a.s. sagt, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern. Taban, im Arabischen, Ru'ya mit Alif ist nämlich das Traum, der Traum. Okay? Insofern geht es hier um einen Traum, den Yusuf a.s. gesehen hat. O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Und die Interpretation der Sterne und der Sonne und des Mondes sind, wie mehrere der Salaf gesagt haben, unter ihnen auch Qatada und andere, rahimahullah, auch Ibn Jureyj, sie sagten, dass die 11 Sterne die Geschwister Yusufs sind. Auf Deutsch Yusuf ist Josef. Ja? Und die Sonne ist die Mutter und der Mond ist der Vater. Und er sah, alayhi salatu wassalam, wie sie sich vor ihm Sujud machen. Taban, fangen nicht an, sich zu fragen, wie machen sie Sujud? Das ist ein Traum. Ja, Traum geschehen Dinge, die in der Wirklichkeit nicht geschehen. Als Verehrung natürlich. Das ist ein Sujud als Verehrung, zur Verehrung und nicht ein Sujud zur Anbetung. Also das Gleiche wie die Engel gemacht haben mit Adam a.s. Okay, weil diese Art des Sujud war bei manchen Völkern, der Völker vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war erlaubt, aber in unserer Scharia ist diese Form des Sujud haram und die andere Form der Anbetung ist sowieso haram, yani auch bei den Leuten vor uns gewesen, wie bei uns auch. Denn es wäre eine Form des Schirk mit Allah ta'ala uns davor bewahren. Tayyib, dieser Traum, warum spielt er eine große Rolle? Weil die Träume der Propheten sind offenbar. Die Träume der Propheten sind offenbar. Das heißt, die Satane können den Propheten nichts antun in den Träumen. Und deswegen, was die Propheten im Traum sehen, ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt verschiedene Formen der Offenbarung, verschiedene Formen von Wahi. Das wird im Fach Koranwissenschaften unterrichtet, welche Formen es gibt dafür. Und eine der Formen ist der Traum. Ar-Ru'ya. Und Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, er sagte, كانت رؤيا الأنبياء وحيا. Das heißt auf Deutsch übersetzt, das Traumgesicht der Propheten ist eine Offenbarung. Das Traumgesicht der Propheten ist Wahy. Taban, es gibt eine interessante Sache, auch wenn man auch wenn wir nicht Arabisch können, okay? Aber es geht darum, weil wir vorhin gesagt haben, die besten Geschichten, oder? Und die besten Geschichten haben wir da auch hinsichtlich der Wortwahl. Jetzt sage ich eine Sache, unter uns befinden sich eineinhalb Personen, die Arabisch können, ein bisschen, okay? Also ich habe eine Person gerechnet und der Rest als halb. Ich weiß nicht, ob ich mich geirrt habe. Und zwar, ich frage die Frage direkt natürlich, ja, und gucke, ob die Antwort kommt. Jetzt ein unfair. Khalas, ich mache den Test nicht, ist unfair. Ich sage einfach direkt. Nee, weil es eine Sache, kann man sich selbst prüfen, weil das ist eine Sache, subhanallah, wo man darüber lesen kann, ohne darüber nachzudenken, sprachlich gesehen. Und zwar so heißt es im Koran, إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Und im Arabischen, das Wort ساجدين kommt von سجدة. سجدة heißt سجود machen, sich niederwerfen. Aber es handelt sich hier um Planeten. Okay? Sonnen, Mond, Sterne sind Planeten. Und normalerweise passt es nicht, dass man in diesem Fall sagt, ساجدين. So, Sajidin ist eine Verbform, die für Personen geeignet ist. Und nicht für Sachen. Und Planeten sind keine Personen. Das heißt, wir würden erwarten, dass es heißt Sajida. Okay? Ist egal warum, aber das ist einfach so. Wir würden erwarten Sajida. Ra'ayta umli Sajida. Und warum heißt es hier Sajidin? Mit Sicherheit gibt es mehr als eine Begründung. Eine der Begründungen, die Tafsir-Gelehrten erwähnt haben, ist, weil Sujud zu machen, ist eine Eigenschaft von Person. Und deswegen ist das Verb angeglichen, oder ist das Wort Sajidin angeglichen, an diese Tatsache, was sie gemacht haben, nämlich Sujud. Und Sujud ist keine Sache, die Gegenstände machen. Das ist eine Sache, die Menschen machen. Das ist eine Begründung. Und auch eine zweite Begründung ist sicherlich die, weil diese Verbform viel besser passt. Denn du hast vorher Al-Rafidin und dann passt viel besser Sajidin als Sajidah. Ja? Und danach hast du auch Mubin und so weiter und so weiter. Das heißt, der Koran al-Karim, ihr wisst, die Gelehrten der arabischen Sprache, sie oder besser gesagt, allgemein die Gelehrten, die Sprachwissenschaftler, sie teilen die Sprache mindestens in zwei Teile. Was heißt mindestens? Es gibt einmal die Gedichtsform, ja, und dann gibt es die Erzählform, ja, Prosa, wie man sagt. Ne? Die Gelehrten der arabischen Sprache haben eine dritte Kategorie hinzugefügt und sagen Al-Quran al-Karim. Weil der Koran al-Karim passt nicht in die Gedichtsform und passt nicht in die Erzählform. Der Koran al-Karim ist eine neue Schöpfung. Das heißt, die Art und Weise, wie der Koran al-Karim gesprochen wird, ist eine neue Sache. Der Koran al-Karim ist keine Schöpfung, jeder weiß natürlich daran. Nicht, dass jemand kommt und diese Sache ausschneidet. Ja. Also wie gesagt, der Koran al-Karim, die Worte Allahs, wir wissen das. Aber ich meine, diese Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier diese Wortwahl gemacht hat, ist was ganz Neues. Was es vorher in der arabischen Sprache nicht gegeben hat. Und deswegen waren die Araber auch so erstaunt von diesem Koran al-Karim. Weil jeder von uns, der kommt und irgendwas schreibt, was wird er machen? Er wird etwas machen, was es vorher gegeben hat schon. Er kommt nicht mal auf die Idee, etwas total Neues zu erfinden, was die was das Wortwahl angeht. Und der Koran al-Karim, subhanallah, ist etwas ganz Neues in dieser Hinsicht. Er sah diesen Traum, dass eben diese 12 Gestirne sich für ihn niederwerfen. Warum sagt er 11 und dann Sonne und Mond? Weil natürlich die Sonne ist ja auch ein Stern. Wenn du so willst, die Sonne ist auch ein Stern. Aber die Sonne ist ein besonderer Stern. Deswegen wird er separat erwähnt. Und der Mond ist ein besonderer Planet. Deswegen wird er separat erwähnt. Und nicht mit den anderen zusammen. Okay? Und das zum einen. Und zum anderen, sind die Geschwister so wie die eigenen Eltern? Nein. Die Eltern, sie verdienen an Güte mehr als die eigenen Geschwister. Deswegen werden sie separat erwähnt. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Baqarah in einer Ayah die Engel erwähnte und separat zwei Engel erwähnte, Jibril und Mikael alayhima as-salatu was-salam. Tayyib. Gehen wir zu der folgenden Ayah. Er sagte, muss es heißen, statt er sagt, O mein Sohn, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist den Menschen ein deutlicher Feind. Er sagte, damit ist Ja'qub alayhi salatu wassalam gemeint, O mein lieber Sohn, Yusuf, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern. Und subhanallah, die Tafsir-Gelehrten, manche von ihnen erwähnen, dass der eine Bruder, der mit Yusuf zusammen war später, sein Vollbruder war und die anderen Halbbrüder war. Das heißt, der gleiche Vater, aber eine andere Mutter. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ich habe darüber nichts Authentisches gefunden. Spielt auch für uns keine große Rolle. Außer, dass man sagt natürlich, dass diese Spaltung zwischen den Geschwistern stattgefunden hat, darauf zurückzuführen ist. Weil jemand, der von gleichem Vater, gleicher Mutter ist, das ist in der Regel derjenige, mit dem du auch zusammen aufgewachsen bist, mit dem du eine viel engere Verbindung hast. Ja? Deswegen kann sein, Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, er sagte, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Subhanallah. Wenn du diese Geschichte deinen Brüdern erzählst, werden sie eine List gegen dich schmieden. Manche haben behauptet, dass die Geschwister von Yusuf auch Propheten gewesen sind. Ich weiß nicht, woher diese Ansicht kommt. Vielleicht daher, dass sie auch den Traum verstanden hätten und die Auslegung davon. Aber das ist natürlich eine sehr schwache Ansicht. Denn du musst die Geschichte weiterlesen und du wirst sehen, dass manche von ihnen vorhatten, ihn zu töten. Und diese Sünde, den Propheten in die Schuhe zu schieben, kann nur jüdischer oder christlicher Quelle sein. Kann nicht islamischer Quelle sein. Deswegen, liebe Geschwister, sie glauben nicht, dass sie Propheten waren, sondern sie waren einfach die Geschwister von Yusuf a.s. Aber subhanallah, wenn man diese Ayah liest, so werden sie gegen dich eine List schmieden. Warum sollen sie gegen dich eine List schmieden? Ganz einfach, weil Neid schon damals Qabil dazu gebracht hat, seinen Bruder Habil zu töten. Weil Neid schon noch davor Iblis dazu gebracht hat, sich dem Befehl seines Herrn zu widersetzen, sich vor Adam niederzuwerfen. Das heißt, Neid und Überheblichkeit sind Ursünden. Und hier ist eine Form davon der Neid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Surah abgesandt, unter anderem wegen dem Neid. Und wir kennen sie alle. Und min sharri hasidin idha hasad. Das heißt, er sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor jedem Neider, wenn er neidisch wird. Das heißt, der Neid hat einen großen Einfluss auf die Menschen. Sehr großen Einfluss. Und führt sogar bei manchen dazu, andere Menschen zu töten. Und nicht einmal die Geschwisterlichkeit kann sie davon abhalten. Nicht einmal der Iman hält manche davon ab. Denn sie waren gläubige Menschen. Wir reden hier nicht von ungläubigen Menschen. Wir reden hier von gläubigen Menschen. Er hält die Leute nicht mal davon ab, ihrem Propheten zuwiderzuhandeln. Ihr Prophet, damit manche eigenen Vater. Subhanallah. Den Propheten musst du sowieso gehorchen. Und auch noch dein eigener Vater. Unser einer träumt von so einer Vorstellung. Und sie, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. Tayyib. Sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Trotzdem könnte man sich fragen, wie kann das passieren, dass ein Mensch so neidisch wird? Okay, er ist ein Mensch und hat Neid, aber so sehr Und als würde die Antwort jetzt danach kommen, gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Als würde er dir sagen, vergiss nicht, der Mensch ist nicht alleine. Es geht hier nicht nur um Yusuf und die Geschwister von Yusuf. Sondern es gibt eine dritte Person, die auch ihre Rolle spielt und auch ihren Part dazu beiträgt, Unruhe zu stiften. Und deswegen sollst du auf Nummer sicher gehen. Und deswegen, ein Mann, eine Frau, die fremd sind, dürfen nicht alleine sein. Du denkst, du bist sicher und sie denkt, sie ist sicher, aber du hast vergessen, es gibt jemanden, der euch unsicher machen kann, wenn er will. Okay? Und deswegen geht der Mensch hier auf Nummer sicher. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Das heißt, seine Feindseligkeit ist deutlich erkennbar. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden. Und so, das heißt, genauso deutlich, wie Allah dir im Traum gezeigt hat, was passieren wird. Die Deutung des Traumes, sein Vater hat das verstanden. Und sein Vater erklärt ihm jetzt die Deutung des Traums. Ja. Beziehungsweise erklärt ihm, was sonst zu verstehen ist, aber die Verwirklichung des Traumes, sagen manche Gelehrten, ist erst 40 Jahre später passiert. Und daraus lernen wir, dass ein Traum, wenn er wahr ist, nicht gleich am nächsten Tag stattfinden muss. Das ist, kann passieren, wie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor seiner Offenbarung das passiert ist. Aber es kann auch sein, dass es Jahre später erst passiert. Und das heißt, das Gute kann sein, kommt Jahre später, Jahrzehnte später. Genauso könnt ihr euch erinnern, als wir in Surah An-Nadi'at über den Pharaon gesprochen haben. Und in der Aya, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, in einer Interpretation, weil er hat ja, der Pharaon hat einmal behauptet, Gott zu sein, und in dieser Surah hat er behauptet, Rabb von allen Menschen zu sein. أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, sagt er. Und die Gelehrten sagen, und Tafsir heißt es, dass zwischen dem ersten Wort und dem zweiten Wort 40 Jahre vergangen sind. Und dann, als er das zweite Wort gesagt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn ertrinken lassen. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, heißt es nicht, dass wenn etwas, und darauf lernen wir auch, auch wenn man Dua macht, auch wenn man Dua macht, Allah subhanahu wa ta'ala erhört diesen Dua. Er sagt dir, er verspricht dir, diesen Dua zu erhören. Aber das heißt nicht, dass es morgen sein muss. Und auch nicht übermorgen sein muss. Sondern Allah selbst entscheidet, wann er das macht, subhanahu wa ta'ala. Und genauso also, wie der Traum dir gezeigt worden ist und deutlich gemacht wurde, genauso wird dich dein Herr erwählen. Und was heißt, er wird dich erwählen? Er wird dich zu einem Propheten machen. Deswegen erzähl die Geschichte auf keinen Fall deinen Geschwistern. Und hier lernen wir aus dieser Sache, dass man vorsichtig sein muss. Und dass Vorsicht auch gelten soll gegenüber den eigenen Geschwistern, egal ob es Blutgeschwister oder Glaubensgeschwister sind, wenn man sich nicht vor ihnen sicher ist. Denn die Menschen sind unterschiedlich. So wird dich dein Herr wählen, also zum Propheten machen, und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Das muss heißen, Deutung der Träume, nicht der Geschichten. Warum? Weil hier geht es um Hadith und eine der Bedeutungen von Hadith ist natürlich Geschichte, aber hier geht es um die Träume und deswegen muss es übersetzt werden mit Träume. Und Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagte, alle Gelehrten sagen, hiermit sind die Träume gemeint. Und ihr wisst, die Übersetzung ist eine Art Tafsir. Übersetzung ist eine Art Tafsir. Und deswegen muss ich das wiedergeben, was die Bedeutung ist von dieser Ayah. Und kann ich nicht Wort, weil das wäre eine wortwörtliche Übersetzung. Das wäre eine wortwörtliche Übersetzung. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass eine Übersetzung ein Tafsir ist. Eine Übersetzung des Koran Karim ist keine wortwörtliche, korrekte, hundertprozentige Übersetzung des Koran, weil es nicht möglich ist. Also was übersetzt du? Du übersetzt das, was du davon verstanden hast. Okay? Was hast du verstanden? Hast du verstanden, dass damit Geschichten gemeint sind? Nein, das ist falsch. Gemeint ist hier die Träume. Und selbst wenn es nicht alle Gelehrten wären, wie Al-Qurtubi gesagt hat, so sind es dann mindestens die meisten Gelehrten. Und das ist auch damit gemeint. Allahu a'lam. Und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Yusuf a.s. war einer der, also wir haben ja gelernt, dass die Propheten unterschiedliche Auszeichnungen bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Der eine hat die Fähigkeit, der andere hat eine andere Fähigkeit. Okay? Aber Prophet Muhammad s.a.w. konnte auch Träume deuten. Das heißt also nicht, dass Yusuf der Einzige war, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm in diesem Hinblick, in Bezug auf dieses Gebet, mehr Wissen gegeben als anderen Menschen. Und so wird dein Herr dich erwählen, dich etwas von der Deutung der Träume lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden. Wodurch hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gunst an Yusuf vollendet? Indem er ihn natürlich in erster Linie zum Propheten gemacht hat. Was eine große Ni'ma ist, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Okay? Die zweite Sache ist, dass Allah ihn subhanahu wa ta'ala zu einem reichen Mann gemacht hat, zu einem Herrscher gemacht hat. Und dass er ihn beigebracht hat, Träume zu deuten. Deswegen, das Träume deuten, nicht jeder kann das. Das ist ein Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala. Wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Das weist besonders auf das Prophetentum hin, denn genauso wie die Väter von, was mit Väter gemeint, in der arabischen Sprache, vielleicht hätte man hier Väter oder Vorväter sagen können, aber in der arabischen Sprache, Väter, damit meint man nicht nur den direkten Vater, sondern auch den Vater des Vaters und den Vater des Vaters des Vaters und so weiter und so fort. Diese reine Linie von Männern bis zu Adam, das sind alles deine Väter im Arabischen. Tayyib. Gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Allwissend, das heißt zumindest, ich meine, eine der Bedeutungen, die hier drin stecken, ist, dass er über deine Schöpfung am besten Bescheid weiß und allweise, dass alles, was du sehen wirst in dieser Geschichte, hat er subhanahu wa ta'ala geplant auf beste Art und Weise und jede Sache, die er so hat geschehen lassen, stammt aus seiner Weisheit subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Diese Geschichte von Yusuf ist eine Art Trost für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und jeden, der von seinen engsten Verwandten beneidet und gekränkt wird. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Die Worte nach der Wahrheit sind in Klammern, weil das eine der Bedeutungen ist. Ansonsten sind Zeichen für auch die gewaltige Weisheit Allahs und auch für die gewaltige Macht Allahs subhanahu wa ta'ala. Und sie sind ein Zeichen für das Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort. Und in einer anderen Lesart heißt es Ayatul Lissailin, das heißt dann übersetzt, wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern ist ein Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Also im Singular. Das ist die Lesart von Ibn Kathir. Als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine Schar sind, unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Das heißt, hier haben wir die Begründung. Warum sind sie ihm gegenüber neidisch und verfeindet? Weil Yusufs Vater, Jakob a.s., Yusuf und seinen Bruder, diese zwei, mehr mochte als die anderen. Mehr mochte als die anderen. Ist das ein Vergehen? Das an sich ist kein Vergehen. Die Frage ist, was sich daraus ergibt. Warum ist an sich kein Vergehen? Weil die Liebe ist keine Sache, die man in der Hand hat. Du kannst niemandem sagen, du musst deine erste und deine zweite Frau gleich lieben. Das macht keinen Sinn. Weil Liebe ist eine Sache, die man im Herzen empfindet. Du musst eher diese Sache an die Frau richten, musst ihr sagen. Wenn du willst, dass dein Mann dich genauso liebt wie die andere, dann musst du was dafür tun. Richtig? Als sie sagten, wahrlich Yusuf und sein Bruder, der Bruder von Yusuf a.s., Allahu a'lam wie er heißt, aber die Tafsir-Gelehrten sagen Benjamin. Aber ich habe darüber keine Überlieferung mit dem Propheten gefunden, auch keine authentische über andere, aber wie gesagt, das sagen also viele Tafsir-Gelehrten, aber es ist auch für uns irrelevant und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Namen uns erwähnt. Wahrlich Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine Schar sind. Das heißt, sie sagen, wir sind eine Schar. Eine Schar, gemeint, wir sind 10 Personen. Okay? Das heißt, sie dachten, die Sache ist materiell. Wir sind 10, wir sind 2. Eigentlich sollte er uns mehr mögen, oder wir 10 sollte er uns mehr Aufmerksamkeit widmen als den anderen. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Das ist schon ein Hammer, ne? Dass man so etwas über seinen Vater sagt und auch über einen Propheten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist, als würde jetzt zwischen den Zeilen stehen, bevor wir die nächste Ayah lesen, was sollen wir tun, um das zu ändern? Die Antwort lautet, von einem von ihnen oder manchen von ihnen, tötet Yusuf. Gleiche Sünde wie Qabil und Habil. Gleiches Geschichte. Einfach ihn töten, dann seid ihr ihn los. Tötet Yusuf und werft ihn ins Land oder werft ihn ins Land hinaus. Also entweder direkt töten oder irgendwo draußen in der Wüste absetzen, er wird schon von alleine verrecken. Eins von beiden. Verdursten, verhungern, egal was. So wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Und wie es auch in der Anmerkung heißt, wortwörtlich heißt es, so wird das Gesicht eures Vaters für euch frei sein. Das heißt, dann wird euer Vater sich nicht mehr nicht nur Yusuf und seinem Bruder widmen, sondern er wird sich bildlich und auch reell auch noch den anderen oder nur noch den anderen widmen, weil wenn er tot ist, dann die Sache natürlich erledigt. So haben sie gedacht. Und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Das ist die große Gefahr, die der Shaitan ihnen eingeflüstert hat. Es ist diese Sache, dass man sagt, ich kaufe das Haus mit einem Kredit mit wenig Zinsen, weil die Zinsen gerade niedrig sind. Und danach, inshallah, werde ich Hajj machen, Allah um Verzeihung bitten, die Sünde bereuen und viele gute Sachen machen, vielleicht sogar eine Moschee bauen mit Zinsen. Und danach werde ich inshallah ta'ala viele Hasanat bekommen. Diese Hasanat, die gleichen ja die Sünde aus, dann bin ich wieder aus dem Schneider. Das ist die gleiche Taktik, die der Shaitan hier angewandt hat bei Yusuf und seinen Geschwistern. Mach erst die Sünde und danach kannst du Taube machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht doch alle Sünden. Er verzeiht alle Sünden. Lehnt niemanden ab, der an seiner Tür klopft. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles vergibt. Okay? Deswegen mach erst die Sünde und danach kannst du später Tauba machen. Das ist der Plan vom Shaitan. Und sie meinen damit erst einmal den Mord und danach Tauba. Und das ist natürlich eine Taktik des Shaitan, um die Sünde zu verharmlosen. Und sie haben vergessen, und jeder Mensch, der sowas macht, vergisst, dass eine der Bedingungen der Tauba ist was? Die Reue. Und die Reue ist keine Sache, die man planen kann. Du kannst planen, die Sünde zu unterlassen. Das geht. Du kannst planen, vorzuhaben, es danach nicht mehr zu machen. Das funktioniert auch. Du kannst planen, die Tauba für Allah zu machen. Da wird es schwierig. Du kannst planen, Tauba zu machen, bevor du stirbst und bevor die Sonne im Westen aufgeht. Kannst du alles machen. Aber du kannst nicht planen zu bereuen. Weil bereuen bedeutet, dass es dir so sehr im Herzen wehtut, dass du am liebsten hättest, dass die Sache nie stattgefunden hätte. Und bei solchen Fällen kann die Reue dich sogar dazu bringen, dass du dich selbst dem Richter stellst, damit die Wiedervergeltung an dir angewandt wird. was hast du denn dann gewonnen? Das heißt, die Reue kann dich dazu bringen, dich selbst zu töten. Und das haben sie vergessen. Und diese Sache kann man nicht planen. Und deswegen ist dieser Plan schon zum Scheitern verurteilt. Einer von ihnen sagte, er wandte ein und sagte, Leute, nein, warum töten? Töten ist eine gewaltige Sache. Und außerdem, Yusuf a.s., unser Vater liebt ihn, unser Vater ist ein Prophet. Wenn wir das tun, kränken wir unseren eigenen Vater und wir haben eine unschuldige Seele getötet. Deswegen sagt er zu ihnen, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs, so werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Das heißt, macht lieber etwas, ein Mittelweg, dass der Yusuf weg von uns ist, aber nicht stirbt. Also werfen wir ihn in einen Brunnen, und so heißt es hier, in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. Das heißt, keiner wird ihn dann finden in dieser Tiefe, es sei denn jemand, schöpft mit einem Eimer dieses Kind wieder heraus. Und in einer anderen Lesart des Koran Karim heißt es statt im Arabischen fi rayabatil jubb, heißt es im Plural fi rayabatil jubb. Das heißt dann übersetzt, sondern werft ihn in die verborgenen Tiefen des Brunnenlochs. Und das eine ist das gleiche wie das andere. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen und dann werden sie ihn mitnehmen und für sich behalten als Sklaven oder ähnliches. Und so habt ihr ihn nicht getötet, aber ihr seid ihm losgeworden. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Plan hatte, an den sie nicht gedacht haben. Wie Allah sagte, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Das heißt, sie planen, sie schmieden einen Plan, aber Allah schmiedet auch einen Plan und Allah ist der beste Planschmied. In den Tafsirs gibt es dann noch ein paar Aussagen, wo dieser Brunnen genau gewesen sein soll. Und das sind Sachen, die Allah subhanahu auch alleine weiß, auch wenn Qatada ibn Du'amr gesagt hat, Bitrun bi Bayt al-Maqdis, das heißt, er sagt, es hat sich um einen Brunnen in Jerusalem. Es wird auch andere Sachen gesagt. Aber das sind Sachen, die können wir nur bestimmen, wenn wir das über den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf ihn zurückführen können irgendwie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, durch Segen für eure Anwesenheit. Wasallallahu wasallam mubarak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Und inshallah ta'ala beim nächsten Mal machen wir die Geschichte weiter. Möge Allah euch belohnen. Barakallahu fiik.